Wo ist meine Klitoris überhaupt? Ist die nur dieses kleine Pärchen oder ist die noch viel mehr?
Lust muss man sich auch ein bisschen so vorstellen wie so ein Muskel.
Können manche Frauen wirklich nicht kommen.
Sex kann auch Körpergesundheit bedeuten. Wenn man so kleine Inseln der Lust tagsüber hat, dann ist es abends deutlich leichter.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich. Heute sprechen wir wieder über ein Thema, das so gut wie alle betrifft, zumindest alle, die eine Vulva haben oder die gerne verwöhnen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, da ist noch Aufklärungsbedarf. Heute an meiner Seite meine wunderbaren Kolleginnen Katharina Render und Laura Krimmer und die Chefärztin der Gynäkologie des Vivantes Klinikums in Berlin, Mandy Mangler hier. Schön, dass du heute da bist. Wir hatten ja gefragt, ob du etwas früher kommen kannst. Da hattest du gesagt, dass du noch im OP stehst. Das war wahrscheinlich die Zeit, wo ich noch auf Snooze gedrückt habe. Ich freue mich, dass du den OP-Tisch getauscht hast zu diesem hier. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein mit der Frage, was passiert im Körper, wenn ich Lust empfinde?
Lust ist erstmal, kann zum Beispiel mechanisch ausgelöst werden durch Stimulation am ganzen Körper, zum Beispiel an der Vulva. Und Lust ist aber auch natürlich kontextabhängig, also wo befinde ich mich gerade, in welcher Situation. Und vor allem ist sie abhängig vom Gehirn. Also was kommt rein in dieses Gehirn, welche Stimulation, was finde ich sinnlich? Und dann entsteht Lust.
Und ist das so, dass das anders bei Männern auch ist? Also es heißt ja oft, dass Frauen da so ein bisschen komplizierter sind. Und ich finde das Wort kompliziert, es trifft es irgendwo, aber es ist so negativ konnotiert.
Ich glaube nicht, dass Frauen komplizierter sind, sondern das sind anerlernte Skripte. Also würde ich mich auch interessieren, wie es euch geht. Aber ich glaube, dass wir so ein Bild haben und dass das beim Mann sehr peniszentriert ist und alles sich auf diesen Penis, der auch ja total überhöht wird, konzentriert. Und dass das bei Frauen irgendwie anders ist, so ein bisschen nicht nur die Vulva und die Klitoris, sondern auch andere Areale. Aber eigentlich sind Männer auch an anderen Orten ihres Körpers stimulierbar, nicht nur am Penis.
Ist das Gehirn denn involviert bei den Männern?
Eine sehr gute Frage. Ich versuche dir mal wissenschaftlich zu entgegnen. Es könnte sein.
Aber Mandy hat die Frage ja jetzt gerade auch schon reingebracht, wie das bei euch ist. Was würdet ihr sagen?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass Männer und Frauen da unterschiedlich sind, sondern ich erlebe das auch oft bei Männern, dass es so krass eine Kopfsache ist. Und dass da ganz, auch Männer mir wirklich erst letzte Woche sagen so, bei mir ist es ganz viel im Kopf. Und dass es bei Frauen auch so ist, natürlich auch so ist, aber dass das bei uns Frauen eben, weil Sex und Lust bei uns mehr Scham und weniger Leistung ist als bei Männern, ist das für uns noch schwieriger. Und ich habe das bei mir auch gemerkt. Es gab Jahre, in denen es mir ultra schwer gefallen, mich fallen zu lassen. Und dann habe ich mir, also ich habe mich nicht losgelassen und habe mir nochmal einen Vorwurf dafür gemacht. War eine Spitzenkombi. Hat super funktioniert. Und dann habe ich die Kinder bekommen und dachte, Mann, du hast Leben in die Welt gesetzt. Was denn das für eine Leistung? Also du musst dich beim Sex echt nicht zurückhalten. Du darfst alles, was du willst. Mir ist klar, dass der Zusammenhang vielleicht nicht so ganz schlüssig ist, aber für mich war der emotional schlüssig und seitdem 2-3 Minuten und ich bin durch.
Ich finde,
und dann können wir nochmal anfangen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich finde, den Zusammenhang könnte man immer herstellen. Ja, du hast Leben in die Welt gebracht, du darfst eigentlich alles. Super, super Hero.
Also vor allem beim Lautsein und die Lust zeigen, weil die Geburt, also der Schmerz, der ist überhaupt nicht schön, aber Schmerz hat ja auch, kann was Befreiendes haben. Und so war das für mich, dass ich wirklich dachte, nee, also ich bin jetzt so laut, wie ich will.
Du hast ja mir auch von einem Buch erzählt, was du gelesen hast. Deine Augen haben gefunkelt.
Das ist ein tolles Buch.
Also, lass uns mal dran teilhaben.
Also, Mandy und ich, wir arbeiten ja wirklich schon seit Jahren miteinander. Und ich mag dich sehr gern.
So. Ich auch.
Danke. Und Mandy hat mir wirklich beigebracht, dass Lust, also einfach durch die Arbeit, durch das, was du schreibst, durch das, was wir zusammen an Artikeln gemacht haben, dass Lust ist ja ganz viel auch nicht die Verantwortung von der Person, mit der ich schlafe, sondern es ist meine, das ist mein Bereich. Und damit ich Lust empfinde und weiß, wie und wo, wann ich Lust empfinde, muss ich meinen Körper kennen. Und eben zu wissen, wo ist meine Klitoris überhaupt? Ist die nur dieses kleine Pärchen oder ist die noch viel mehr? Was macht mir persönlich Spaß? So, was ist für mich lustvoll? Zum Beispiel für mich ist Gewalt und Dominanz ist für mich überhaupt gar nicht lustvoll. Für mich ist wirklich lustvoll, mit dem Menschen zu versinken und diese Intimität zuzulassen. Das ist für mich lustvoll. Aber eben auch ganz genau zu wissen, wenn ich mit jemandem schlafe und die Person ist da jetzt eher, sagen wir mal, blind unterwegs. Dann der Person sagen zu können, wir hören hier jetzt mal auf und du hörst jetzt bitte ganz, ganz, ganz genau auf meine Worte, was du da machst. Und jetzt gehst du ein bisschen nach links, dann wird der Finger nach oben abgebogen und jetzt wird hier getupft. Und dann hast du nämlich ganz genau den Punkt, der bei mir toll ist. Dazu kann ich empfehlen, ein Buch.
Das klang jetzt so ein bisschen nach Tetris, ne? Also,
es ist ja auch ein bisschen Tetris. Dieses Buch, wir sehen hier schon durchaus explizite Darstellungen. Es ist aber wichtig, dass wir uns dafür nicht schämen, sondern da offen drüber reden. Wir haben alle Geschlechtsteile. Und wenn man mal nicht so weiß, also egal welches Geschlechtsteil man vor sich hat und sich so denkt, da weiß ich jetzt nicht so genau, was ich damit machen soll. Viele tolle Anregungen, die wirklich mehr als explizit sind. Man braucht gar keine Fantasie mehr.
Also es wird auch sehr benannt,
ja.
Nennen wir es mal so, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich verstehe langsam dein Augenglitzern dabei.
Also ich habe das
hab da gerade so ein Eis
umgesetzt, war sehr erfolgreich. Sehen.
So ein Eis zum Schlecken war da drin gerade, ja?
Oder das war wahrscheinlich ein Beispielbild.
Ja, kannst Beispielbild. Da gerne mal reingucken, da ist kein Eis drin.
Ah, okay.
Es ist kein so Eis.
Ganz sicher nicht.
Es hat die Form von Kaktuseis. Das vielleicht.
Verstehe.
Katharina, du bist ja seit 8 Jahren verheiratet, seit 15 Jahren in dieser Beziehung.
12.
12. 2 Kinder sind da mit bei. Die sind ja aus Lust entstanden, hoffe ich.
Ja, in der Kinderwunschklinik, da war jetzt beim Entstehungsprozess nicht so viel Lust dabei, aber die gibt es zwischendrin auch noch, trotz der Kinder.
Vorher wurde ja geübt, ja, okay. Aber wie hat sich dein Lustempfinden so verändert über die Jahre? Was würdest du sagen, was ist dir da so aufgefallen, beobachtet?
Also ich glaube, es ist ganz natürlich, dass sich nach 12 Jahren Beziehung, dass man jetzt nicht mehr an der Tür übereinander herfällt. Und wenn dann 2 Kinder dazwischen kommen, es gibt ja den Witz, die beste Verhütung sind Kinder, da würde ich gerne drüber lachen und bestätige, es ist leider die Realität. Und dann habe ich so eine gegensätzliche Entwicklung von, was wir gerade besprochen haben, ne, dass du dich, je reifer du wirst, je mehr du mit deinem Körper im Reinen bist. Und das, finde ich, ist man tatsächlich nach einer Geburt, auch wenn er sich verändert, du weißt, du traust dich mehr zu artikulieren als Mutter, du hast eine ganz andere Rolle, du bist einfach eine gefestigtere Persönlichkeit und ich traue mich jetzt mehr zu artikulieren, was mir gefällt. Gleichzeitig bin ich Ü40 und finde auch Schlaf sehr wertvoll. Das kommt immer wieder dazwischen, abwechselnd mit den Kindern, aber so zu Geburtstag und Weihnachten
hast du schon dein Geschenk.
Ja, genau. Und ich finde das auch gut, dass zu sagen, echt bei jedem Freundinnen-Treff ist so, kommen diese Witze und dann sagt man sich, aber guckt man sich in die Augen und sagt so, ey, bei dir auch, ne? Es ist normal und ich würde auch echt gerne versuchen, da ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass man nach so einer langen Ehe und nach 12 Jahren Beziehung eben nicht mehr jeden Abend hier nur noch auf der Couch versinkt, sondern es gibt auch Zärtlichkeiten, Worte, wie man sich anders die Zuneigung zeigen kann. Und es ist okay, glaube ich, dass man da ein bisschen offener drüber spricht und sagt, es ist nicht mehr das große Feuer jeden Tag.
Mhm. Du als Expertin, was würdest du sagen, ist das auch das, was du bei dir in der Klinik erfährst und mitbekommst?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. So für manche Paare ist es so, oder Sexualgruppen muss man ja schon sagen, ist es so, dass Sex eine wesentliche Rolle spielt, fast jeden Tag oder in jeder Woche mehrmals. Und für manche spielt es nicht so eine große Rolle. Ich glaube, es ist individuell verschieden und man muss sich natürlich da auch als Paar so ein bisschen positionieren. Was möchten wir? Wie leben wir Sexualität?
Was würdest du sagen, was sind, du hast gerade schon mal einmal kurz angesprochen, Schlaf ist ja auch wichtig, mir auch. Aber was sind noch so die Lustkiller für dich im Alltag?
Kinder, Müdigkeit, Stress. Also ich freue mich auch, wenn ich die Körperhygiene so auf die Reihe bekomme. Das frisst auch Zeit. Und man möchte ja dann auch irgendwie sich attraktiv fühlen. Und wenn ich da im Schlafanzug rumschlurfe abends, dann ist jetzt nicht mein erster Gedanke tatsächlich.
Ja.
Das ist ja schon auch so, zum Beispiel Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben, sitzen manchmal bei mir so 6 oder 10 Wochen nach der Geburt und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Sexwunsch des Mannes und dem Sexwunsch der Frau. Und ich finde es immer total interessant, weil da natürlich schon auch Care-Arbeit eine Rolle spielt. Also wie viel bin ich im Alltag beschäftigt mit eben Kinderorganisation, Haushalt und so weiter und so fort, zusätzlich zu meinem normalen Job, ne? Und ich frage mich dann oft, wenn diese Frauen vor mir sitzen, so ein paar Monate nach der Geburt, und dass so eine Diskrepanz gibt zwischen dem Wunsch des Mannes nach Sex und dem Wunsch der Frau, dass das eigentlich bedeutet, die Care-Arbeit ist ungleich verteilt.
Ne? Ja, der absolut.
Also die Frage ist, wo kommt die Kapazität her, überhaupt daran, mit einem kleinen Baby daran zu denken? Oder wie können wir das so nivellieren, dass wir beide die gleiche Lust haben, weil wir beide ungefähr gerecht aufgeteilt haben, was wir so tun im Alltag?
Wenn Kinder krabbeln ja die ganze Zeit so an dir rum. Ne?
So köpfe
ich die ganze Zeit an. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich auch sage, so nicht anfassen. Ja. Ich möchte heute nicht mehr angefasst werden. Nimmt eure Hände von mir weg. Und dann die Vorstellung, dass wenn ich schon so überreizt bin und meine Haut fühlt sich an, als würde sie gleich platzen. Mhm. Wenn ich dann kommen noch so große Männerhände dazu. Das ist auf gar keinen Fall.
Überstimuliert.
Auf gar keinen Fall.
Völlig überstimuliert.
Und ich meine, gerade nach der Geburt, hast du gar jemanden an deinem Busen. Danke. Ciao.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und selbst wenn du einen Partner hast, der gleichberechtigt mit dir teilt, du stehst ja am Anfang, oder viele Frauen stillen einfach am Anfang. Das heißt, das kann dir schon mal niemand abnehmen. Und genau dieses Gefühl, jemand wohnt auf dir über mehrere Wochen und Monate. Du möchtest einfach nur 5 Minuten alleine sein. Und dann kommt schon wieder jemand ums Eck wie so ein Gorilla. Und, nein. Und da müssen wir auch einfach Verständnis dafür schaffen und das so offen aussprechen. Weil ich weiß wirklich, in jeder Mitte-Runde war das einfach Thema. Und wie sprecht ihr mit eurem Partner darüber? Wie macht ihr ihm das klar? Und ganz abgesehen von den körperlichen Schmerzen, die man einfach am Anfang hat, je nach Kaiserschnitt oder natürlicher Geburt, ist ja einfach ein sehr, zum Teil sehr langwieriger Heilungsprozess, sich zurechtzufinden in diesem neuen Körper. Da hängt noch vieles, was vorher ist, noch nichts wieder an Ort und Stelle. Und da muss man sich auch wieder wohlfühlen in seiner Haut. Also nicht nur die Haut muss nicht nur aufnahmefähig sein, sondern man muss sich wieder wohlfühlen als sich selber. So geht es mir zumindest. Und das so als Gefallen dann zu tun, weil man den Druck verspürt, glaube ich, führt genau in die falsche Richtung.
Ja. Und also wir hatten gerade schon einmal kurz die ersten Mythen, wo es auch darum geht, dass Männer so oft Sex wollen und Frauen eben nicht. Ist das überhaupt so?
Da habe ich mir gerade eine frische Studie dazu angeguckt und es ist interessanterweise so, dass also 90% der Menschen wollen schon Sex und bei Frauen ist es ein ganz klitzekleines bisschen weniger im Durchschnitt. Dafür gibt es viele Frauen, wo es überdurchschnittlich viel ist auch, ja, die dann zum Beispiel überdurchschnittlich mehr Sex wollen als Männer, interessanterweise. Also man kann das nicht so sagen. Ich glaube, es hängt viel, viel auch mit Sozialisation zusammen, ne? Wie Frauen sollen eben nicht so viel Sex haben. Das soll so eine Frau, die so sexuell selbstbestimmt ist, das ist irgendwie bedrohlich auch letztendlich, ne? Die dann selbstbestimmt Ja oder Nein sagt. Das will man eigentlich nicht. Man möchte eigentlich, dass Frauen zur Verfügung stehen für Sex. Und das ist auf der anderen Seite ist Sex auch ein Teil der Gesundheit. Ne? Sex kann auch Körpergesundheit bedeuten, wenn man das wirklich möchte und wenn man sich das vorstellen kann. Dann Sex spielt schon auch eine große Rolle.
Und also ich kriege das oft im Freundeskreis bei mir mit, dass die Mädels, die in einer Beziehung sind mit einem Mann, der möchte dann und sie aber halt nicht und dann aber immer der Fehler bei der Frau gesucht wird. Ne? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie schon Bock hat, aber eben ihr nicht der Raum dafür gegeben wird, das zu leben. Da habe ich jetzt einmal die Frage, wie kann man so eine Situation zum Beispiel lösen?
Ja.
Und lass uns erstmal.
Genau, das ist total interessant, dass du es sagst. Sexualtherapeutinnen sagen das die ganze Zeit, dass sozusagen die Frauen sich zum einen drum kümmern, um zum Beispiel die sexualtherapeutische Beratung und dann auch kommen, aber dass ihnen suggeriert wird in der Beziehung, sie sind das Problem, weil sie wollen ja den Sex nicht oder die Frequenz nicht oder. Und ich finde das interessant, weil das natürlich überhaupt nicht so ist, sondern dann die Sexualtherapeuten kommen dann auch ganz schnell zu dem Punkt, wo sie sagen, Moment mal, der Partner soll dazukommen, weil wir haben da irgendwie ein Missverständnis. es liegt nicht an der Frau, sondern natürlich zum einen ist es eine Interaktion eines Paares oder einer Sexualgemeinschaft, aber zum anderen muss man sich halt auch schon ganz klar fragen, woher kommt diese Diskrepanz, der eine will Sex, der andere nicht, was haben wir da für ein Ungleichgewicht, wie kann man das auflösen und so. Und das ist hochgradig interessant auch und das sollte man bearbeiten.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon, weil ich dachte mir, nee, ich glaube, dass der Partner da irgendwie eher eine große Rolle spielt, weshalb sie sich nicht mehr wohlfühlt, ja, damit in Interaktion zu gehen. Und also ich habe, das klingt so nach, ich frage für eine Freundin, aber es ist tatsächlich wirklich auf dem Freundeskreis so ein Thema, dass eine bestimmte Freundin kann zum Beispiel nicht kommen. Mhm. So, und da fühle ich mich direkt so schlecht, weil ich mir denke, schade, dass du das nicht erlebst.
Ja.
Und ich glaube aber, dass viele Frauen dieses Mantra haben, nee, ich kann nicht kommen, ich habe das noch nie erfahren, es funktioniert bei mir nicht und dabei auch einfach bleiben.
Ja.
So, und so ihr Sexualleben weiterführen. Können manche Frauen wirklich nicht kommen?
Die meisten Frauen können kommen, nur wenn sie operiert sind oder schwere Erkrankungen haben, können sie nicht kommen.
Ja.
Also ein Orgasmus der Frau über die Klitoris, also alle Orgasmen der Frau geschehen in der Klitoris. Die Klitoris ist das Äquivalent zum Penis. Ja? Und deswegen ist es also den allermeisten Frauen möglich zu kommen. Aber wir haben anerlernte Skripte oder Vorstellungen. Zum Beispiel, wir sollen gebend sein. Ne? Frauen sollen zur Verfügung stehen und gebend sein. Und man hat auch so ein bisschen, will man jetzt unbedingt sich durchsetzen und nochmal sagen, ich brauche es aber so und so, das ist so unangenehm und man kümmert sich lieber um andere, ne? Wir kümmern uns immer um alle anderen und die sollen glücklich und befriedigt sein und so und wir kümmern uns aber dann nicht um uns und um unsere Befriedigung oder manche Frauen tun das nicht. Und ich finde, man sollte darüber nochmal nachdenken, weil es ist doch wichtig, also ich finde, es ist ein Tick besser vielleicht, oder man kann das hinterfragen, dass man eben nicht zur Verfügung steht, sondern eben auch seinen Spaß hat, auf seine Kosten kommt, einen Orgasmus hat, weil das direkt auch zu mehr Gesundheit führt. Also jetzt nur rein für Penetration, sag ich mal, zur Verfügung zu stehen, das scheint mir nicht so ein attraktives Konzept. Und das ist auch so, das zeigen Studien, dass diese Frauen aufhören, dann Sex zu haben, weil die immer einen Sex angeboten bekommen haben, den sie eigentlich ehrlich gesagt noch nie so toll fanden. Und dann hören die einfach im mittleren Alter, dann wenn das mit den Kindern durch ist und alles, einfach auf, Sex zu haben, weil sie das sowieso nie toll fanden, weil sie nie diesen authentischen Sex hatten, der sie wirklich befriedigt hat und der sie glücklich gemacht hat. Und das ist so schade, weil wir da so Skripte abspulen. Das könnte eigentlich anders sein.
Und was würdest du jetzt diesen Frauen raten, die sich zum Beispiel so einer Partnerschaft befinden oder in so einer Situation?
Also Sexualwissenschaftlerinnen sagen, dass man dann sich angucken soll, ob man sich vielleicht nicht einigen kann, dass der Sex, wenn man ihn hat, sehr gut ist. Ja, dass man eher an der Qualität arbeitet und nicht an der Quantität. Also nicht, wir haben jetzt jeden Tag Sex und die Qualität ist aber irgendwie blöd und zum Beispiel die Frau kommt nicht, sondern wenn wir Sex haben, ist die Qualität so gut, dass zum Beispiel die Frau auch authentisch Sex hat, sehr happy ist und einen Orgasmus bekommt. Und dann ist es natürlich irgendwo am Ende des Tages so, dass diese Frau auch, weil es ja was Schönes ist, ja was weiß ich, wie was Schönes machen, dass sie dann vielleicht auch öfter Sex haben möchte. Ja, also wir gucken uns mal die Qualität von dem Sex an.
Kennt ihr das Problem, über das ich gerade gesprochen habe?
Ja.
Ja?
Klar, ich war ja auch schon in Partnerschaften, wo ich irgendwann dachte, boah, ich habe gar keine Lust mehr mit dir zu schlafen. Und habe ja auch für mich jetzt über die letzten Jahre so mich auch richtig gezwungen, das klingt jetzt so hart, aber so richtig mir zur Aufgabe gemacht zu sagen, okay, welche sexuellen Vorstellungen finde ich denn wirklich toll? Was will ich denn eigentlich so? Wie sehr will ich auch zulassen, dass mich jemand beim Sex sieht? Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, jetzt bei mir zum Beispiel.
Vor allem, weil wörtlich sieht, ne?
Sex haben ist super einfach. Also da gehört jetzt echt keine Kunst dazu. Aber sich wirklich jemanden hingeben und für die andere Person gleichzeitig da zu sein, das ist ja immer beides gleichzeitig, das ist nicht leicht. Also mir fällt das nicht leicht, so wirklich das zuzulassen, dass ich halt, so, ich bin stark unverletzlich, ich bin groß und klein. Und dieses beides Spiel beim Sex auch der anderen Person zu zeigen und das zuzulassen.
Gibt es Tipps, wie Männer sich verhalten können, um das zu unterstützen, dass Frauen sich nicht so fühlen?
dass Frauen sozusagen mit körperlichen, das ist interessant. Man kann versuchen, das auf der Beziehungsebene anzugehen. Man kann auch initial erstmal versuchen, das Licht auszumachen und mehr Dunkelheit, und dann kommen vielleicht diese Körpereffekte ein bisschen weniger zur Geltung. Aber im Prinzip ist es auch wiederum dieses Hingeben, dass die wenn die Beziehungsebene so ist, dass ich mich hingeben kann, dann ist das mit den körperlichen potenziellen oder vermeintlichen Defiziten leichter.
Ich glaube, ich würde auch Frauen sagen, so, ja, du bist in einer Partnerschaft, aber lass ihn doch mal außen vor. Es ist doch dein Körper. Es ist in erster Linie dein Körper. Und dann nimm du dir doch die Zeit für dich. So, Sex muss nicht mit einer anderen Person sein. Kannst du ja auch alleine den Sex haben. Das Buch gibt da sehr gute Anleitungen.
Ja, danke. So. Da kennst du wieder.
So. Du solltest Testimonial werden. Und einfach mal gucken, okay, ich meine, es gibt verschiedene Sextoys, einfach mal zu gucken, okay, wie komme ich denn überhaupt, so, wo ist mein G-Punkt? Und sagen, okay, mag ich schnelle Bewegung, mag ich langsame Bewegung, das für dich machen. Und das ist eine Fantasie, das hängt ja auch sehr von der Lebensfantasie ab, wo wie deine Lebenssituation ab, wie deine Fantasien gerade sind. Ich glaube jetzt, so zum Beispiel, mir hat mal ein Sexualtherapeut gesagt, dass Mediziner, dass zum Beispiel gerade Mütter, die total überlastet sind, eher gewaltvolle Fantasien haben, weil da mal jemand die Führung übernimmt und nicht sie ständig die Führung übernehmen sollen. So. Und das ist, finde ich, total nachvollziehbar. So, und während dann zum Beispiel, glaube ich, und dann, wenn du aber wieder Platz hast für dich und für deine Lust, dann kannst du dir, glaube ich, wirklich vorstellen, okay, was ist es denn? Was finde ich denn toll? Und da hingehen und das mit dir selber ausmachen und nicht zu der anderen Person schieben, sondern zu dir. Das ist deins.
Voll. Also ich glaube, das ist natürlich die erste Instanz. Und dann geht es natürlich darum, dich zu zeigen. Nicht nur, was du gerade schon meintest, beim Sex zu zeigen. Nicht nur nackt zu zeigen, sondern auch nackt zu machen. Und eben auch für bestimmte Vorlieben halt zu kommunizieren. Und ich glaube, da haben Frauen oft einfach ein riesiges Problem mit Thema Bewertung und Scham und so weiter, dass das schon mal eine große Hürde ist, da überhaupt drüber zu sprechen. Und dieses Buch hier zum Beispiel, das ist ja schon mal ein guter Anfang, bei einem selber zu starten. Was gibt es denn noch so für Faktoren, die also die Lust halt bestimmen können? Also ich denke, das sind ja auch körperliche Aspekte, also Hormone zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Was beeinflusst das noch?
Genau, also zum Beispiel in der Phase nach der Geburt oder wenn man stillt, hat man hohes Prolaktin. Das ist das Hormon, was die Milch produziert. Und dafür sinken aber die weiblichen Hormone. Und dadurch wird die Schleimhaut an der Vulva zum Beispiel ein bisschen weniger befeuchtet. Und dann kann Sex zum Beispiel, wenn man es penetrativ macht, auch wehtun oder unangenehm sein erstmal. Und das sind alles so Faktoren. Aber unser Alltag ist auch schon gar nicht mal so lustfreundlich. In den meisten Fällen zumindest. Und man sagt zum Beispiel, wenn man seine Lust ein bisschen mehr fördern und trainieren möchte, dass man so, wenn man tagsüber irgendwas hat, was einen sinnlich erscheint, also was Schönes, ein Essen oder ein Gespräch oder irgendwas oder einen schönen Mann, den man sieht, dass man kurz in diesem Gedanken verweilt und dass man den so ein bisschen ausdenkt, ja, so dass man diese Insel, diese kleine flüchtige Gedanke, dass man ihn festhält und dann so ein bisschen größer macht und sich dann merkt für abends, weil wenn man so kleine Inseln der Lust tagsüber hat, dann ist es abends deutlich leichter, Lust sozusagen zu produzieren, weil genauso wie du sagst, ne, wir haben so einen stressigen Alltag und dann soll man zack abends auf Knopfdruck Lust produzieren, das ist halt gar nicht so einfach und das bedarf vielleicht manchmal ein bisschen Vorbereitung.
Guck mir jetzt die Gerichte in der Kantine mittags nochmal mit ganz anderen Augen an.
Ich werde gucken, wen du anschaust.
Das Essen.
Ja, sicher.
Ihr führt
eine monogame Beziehung,
ja.
Oder? Ab wann? Also
ja, noch jemand, also wo soll denn der noch Platz?
Und aber darfst du in deinem Kopfkino, dürftest du da die Lust ja auch woanders holen?
Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Mhm. Und ich würde das, glaube ich, auch gar nicht thematisieren. Also ich glaube, ihr merkt schon, ich bin da eher die Klosterschwester hier in der Runde. Ich meine, wir sind jetzt alle selbstbewusste Frauen, die glaube ich auch schon ein, zwei Penisse gesehen haben. Drei. Aber gerade wenn ich zurückdenke, so wie ich, als ich jung war und so die ersten Erfahrungen gemacht habe, da war auch dieses, wie du beschreibst, ne, ich möchte, dass der andere irgendwie glücklich ist und dann
hast du irgendwie ein bestimmtes Muster, das dann so eingefahren ist und irgendwann gibt es den Point of No Return. Und dann kannst du den Menschen auch noch so toll finden, der Sex bleibt dann einfach schlecht. Und vielleicht ist das ja auch zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie die sexuelle Aufklärung in der Schule wieder zurückgefahren wird, wäre das wirklich so ein Tool, das man vielleicht verwenden könnte. Weil wo sprichst du denn drüber, außer mit deinen Freundinnen? Und da musst du aber auch in einer Gesellschaft aufwachsen. Also ich denke jetzt mal an Teile unserer Gesellschaft, wo das Thema noch tabuisierter ist als bei uns zum Beispiel. Also wie sollst du denn rauskommen aus dieser Sprachlosigkeit? Helfen solche Talks wie heute? Und eure Offenheit, die noch mehr ist als meine? Aber ich habe auch nicht so viel zu erzählen wie ihr.
Ja, ich tue nur so, als hätte ich viel zu erzählen.
Aber Laura hat ja gerade mit reingebracht, dass sie quasi auch durch das Buch, in dem Fall hat sie jetzt natürlich Techniken probiert und trainiert. Kann man das aber auch mit der eigenen Lust machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist alles, Lust muss man sich auch ein bisschen so vorstellen wie so ein Muskel. Und Laura hat es gerade super beschrieben. Also es ist total trainierbar. Es ist auch so, jemand, der noch nie Orgasmen hatte, also auch vielleicht zum Beispiel sogar nicht mit sich selber, auch da lohnt sich, zu jedem Zeitpunkt im Leben lohnt sich eigentlich, sich dem Thema nochmal zu widmen. Weil, das ist ja ein schönes Thema, was auch die Lebensqualität steigern kann. So oder so, wie auch immer man sich entscheidet. Ob man sich zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die leben asexuell, die haben gar keinen Sex. Und die finden das auch gar nicht schlimm. Das ist eher umgekehrt. Ihre Lebensqualität wäre beeinträchtigt, müssten sie Sex haben. Ja, also wirklich de facto asexuelle Menschen. Und ich finde, da gibt es so ein breites Spektrum. Jede Person soll für sich definieren und finden, wo sie glücklich und zufrieden ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und so. Aber ich glaube, aber da gibt es eine riesengroße Variation auch.
Mhm. Ja, das ist also, was es nicht so alles gibt. Ne? Ich meine, asexuell, das hat man jetzt schon öfter mal irgendwie im Kontext gehört, aber jetzt in Bezug auf diese Folge habe ich mich natürlich auch nochmal damit beschäftigt. Mhm. Und das ist auch, das ist richtig schwer, sich da rein zu versetzen, dass es sowas gibt, so unterschiedlich. Also Asexualität ist ja, wenn man einfach keine Körperlichkeiten braucht, ja. Richtig?
Es gibt ganz unterschiedliche Asexuelle, es gibt aber sogar auch so eine Plattform, wo sich nur Asexuelle treffen. Weil das heißt nicht, dass man nicht Bindung auch mag oder eine Beziehung sogar vielleicht hat oder so, ja. Mhm. Oder Nähe zu anderen Menschen. Es gibt da ganz unterschiedliche. Manche, die mögen eben nur eben Penetration nicht und aber andere Körperlichkeiten und so, gibt es auch ein großes Spektrum. Muss man dann auch wiederum abstecken, was man genau mag.
Ja.
Aber so ist es eben auch. Neulich hatte ich eine 80-jährige Patientin und die musste operiert werden an der Vulva. Und die hat dann zu mir gesagt, oh, das ist schwierig, weil meine Klitoris, die gebrauche ich noch regelmäßig mit meinem Mann, ne, über 80, weit über 80. Und dann hat sie noch gesagt, fand ich auch interessant, meine Vagina ist mir nicht so wichtig, wir machen häufig auch Analsex. So, ne, so gibt's auch, gibt alles Mögliche.
Ja, da muss man über Kopfkino noch mal ein bisschen anders nachdenken, aber klar, so jeder wie er will. Und grundsätzlich finde ich das richtig toll, dass in jedem Alter alles möglich ist.
Finde ich auch. Also, dass man sich auch mit diesem Thema beschäftigt, weil das ist eben auch so, dass man, das Studien zeigen, in der Menopause ist es dann eben so, dass viele Frauen sich auch gegen Sex entscheiden. Und Männer haben in der gleichen Lebensphase vielleicht ein Problem mit Erektion, also den Penis wirklich steif zu bekommen. Und wenn man dann nur in Anführungszeichen das Skript Penetration, Ejakulation und dann das Schluss hat, dann ist natürlich die Sexualität vorbei. Und wenn man aber ein großes Repertoire hat von Körperlichkeit und auch nicht penetrativen Techniken, dann ist eben Sexualität nicht vorbei und dann kann auch dieses Paar eben bis ins hohe Alter Sexualtechniken und Praktiken leben und eine schöne Bindung und eine schöne Lebensqualität haben, wenn sie möchten. Aber die Frauen in der Menopause, die entscheiden sich dann doch eben gegen die Sexualität, die eben noch nie ihrem eigenen authentischen Skript entsprochen hat.
Es sah so aus, als wolltest du
was. Ja, wenn ich an der Stelle einen Tipp von meiner Ex-Schwiegermutter weitergeben darf, eine sehr tolle Frau. Sie hat mir mal als Tipp gegeben, such dir lieber Männer mit Erektionsproblemen, weil die sind fantasievoller, weil die eben nicht nur
guter Tipp, ja.
Bum-Bum machen, sondern weil die einfach, die wissen, okay, ich muss jetzt hier auch anders arbeiten.
Wo findet man die denn?
BBB. Ich frage Viola nach ihrem Repertoire. Und Viola, ich meine, die ist jetzt Mitte 70, spricht da sehr offen drüber, hat ja auch vor 4 Jahren nochmal eine neue Partnerschaft angefangen. Wir haben da auch sehr offen drüber gesprochen. Und das ist ganz toll. Und auch dieses, dass Sexualität ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das ist keine, also
das ist ja was, was sich die ganze Zeit mit mir entwickelt. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr so sehen, also ich finde mich zum Beispiel als sehr heterosexuell. Ja, aber das heißt nicht, dass man nicht mal das eine oder andere ausprobieren kann. Und das kann sich auch alles noch ändern. Dieses Jahr finde ich das toll, nächstes Jahr vielleicht das. Wir werden es sehen.
Mhm. Und Sexualität ist ja auch sehr viel Spiel, so finde ich, oder? Dass man es so ein bisschen spielerischer auch betrachtet, nicht so mit so einem Bier ernst, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt dies und jenes machen oder es muss jetzt so und so sein, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen das als Spiel betrachtet.
Das ist auch gut. Wie würdest du Lust für dich beschreiben oder Sexualität?
Das ist was Wunderschönes, aber ich sehe mich jetzt nicht mit 80, da sehe ich mich beim Taubenfüttern im Park mit einer Flasche Prosecco in der Hand.
Und nicht mehr bei dir zum Analsex fragen.
Nö. Ich glaube, es ist wirklich was, woran man ganz viel arbeiten muss, weil ich sehe auch im Umfeld Beziehungen dran zerbrechen, an dieser Sprachlosigkeit. Ich glaube, das ist wirklich was ganz was Wichtiges und dafür leistest du, glaube ich, ganz, ganz tolle Arbeit bei Social Media. Und auch da finde ich, das ist echt mal ein Punkt, wo Social Media das Adjektiv sich mal verdient, dass man sich da Inspiration holen kann oder dass man da diese Sprachlosigkeit verlieren kann. Ja, ich glaube, es ist viel Arbeit, damit man wieder Lust empfinden kann. Und man muss aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert, gerade nach einer Geburt. Also ich weiß nicht, wie du das mit 5 Kindern machst. Wann du den Raum dafür hast, wann du die Kraft dafür hast, neben deinem Job auch noch, das sehe ich bei mir und das sehe ich auch bei meinen Freundinnen, dass da einfach wenig Platz dafür ist.
Mhm. Ja. Ja, unser Alltag ist nicht weder Schlaf noch Sex freundlich, so, ne?
Ja, aber frag mich mal, wer diese Menschen sind in diesen Umfragen, die immer sagen, so Ü-60-Jährige noch 2-3 Mal die Woche. Da sag ich mir so, oh, okay, gut, vielleicht wenn die Kinder dann weg sind, das könnte sein, dass dann nochmal
dann ist das Haus wieder
der dritte leer, Frühling kommt.
Aber ein bisschen, ja, also es gibt ja verschiedene Strategien, die verschiedene Menschen dann darlegen, zum Beispiel auch konkrete Termine dafür machen, ja, und konkret sagen, dann und dann haben wir Sex oder definieren, wie ist es jetzt mit dem Sex, wie wichtig ist uns das. Ich glaube auch, dass, so wie du sagst, ich finde es gut, wenn man darüber spricht auch und das dann für sich klar hat, damit man nicht irgendwie eines Tages dann aufwacht und sich denkt, ich hätte gerne mehr Sex gehabt oder ich habe nicht den Sex gehabt, den ich wollte oder ich wollte das eigentlich anders oder nicht oder so. Also finde gut, wenn man versucht, und das ist leichter gesagt als getan, finde ich. Also mit 20 hatte ich sicherlich gar keinen Zugang dazu, was ich authentisch wirklich wollte. Das ist, glaube ich, etwas, was man über die Zeit so erfährt dann oder ausprobieren muss auch.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass zum Beispiel macht euch feste Zeiten aus. Mhm. Gibt es da noch so richtig konkrete Tipps, die ich in meinen Alltag verbauen könnte?
Für feste Zeiten zum, einfach in den Outlook-Kalender eintragen.
Naja, gut.
Mit so einer Outlook-Einladung.
Du, das.
Teams-Einladung. Nicht den Falschen anklicken. So.
Nee, aber ob es noch mehr praktische Tipps gibt.
Um mehr Sex in den Alltag einzuflechten, ja, genau. Wenn man darüber nachgedacht hat und das möchte. Also was mir hilft tatsächlich ist, mit den Kindern ist halt so eine Sache. Ne? Und es gibt Studien, die sagen, je glücklicher, die Studien haben untersucht, wie werden starke, charakterstarke Kinder, die auch, sagen wir mal, stabil sind in dieser Welt, wie werden die produziert? Also wie kriegt man das hin? So, ja. Und da wurden ganz viele Dinge untersucht. So, es wurde untersucht, was ist das, was bei den Kindern am besten wirkt, damit die ein gutes Zuhause haben, damit die eine gute Kindheit irgendwo haben. Und es ist total interessant, weil es gibt einen Wahnsinnsfaktor, der die Stabilität und die Zufriedenheit und das Glück der Kinder und die Performance auch, den Erfolg im späteren Leben, und zwar, wie glücklich die Mutter ist. Ja? Und deswegen gilt auch in der Schwangerschaft, sagen wir das so ganz oft zu den Frauen, also alles, was dich glücklich macht, macht auch das Kind glücklich. Und das zieht sich dann in die nächsten Jahrzehnte hinein. Ja? Also das heißt, eine zufriedene Mutter, und wenn sie eben arbeitet oder dies und jenes, eine zufriedene Mutter ist ein stabiler Faktor in deinem Leben als Kind. Also, oder eine Mutter, die eben auf eine Art und Weise sich verwirklicht und die sich eben nicht die ganze Zeit verbiegt und irgendwie nicht authentisch mit ihrem Leben umgeht. Und auch das ist viel, viel einfacher gesagt als getan. Ne? Wir alle Mein 18-jähriger Sohn hat gestern zu mir gesagt, dass, als ich ihn gefragt habe, ob er mitkommt zum Festival of Lights, hat er gesagt, ja, kommt er mit, und dann aber nicht freiwillig, weil fast nichts in seinem Leben tut er freiwillig so, ne? Also sehr fremdbestimmt. Wir sind alle fremdbestimmt die ganze Zeit. Aber die Frage ist natürlich, wie können wir in dieser Fremdbestimmung uns trotzdem verwirklichen, sodass wir ein glückliches Leben haben und selber glücklich sind. Ich glaube, glückliche Mutter ist ein Riesenfaktor.
Okay. Aufgeschrieben, glückliche Mutter. Meine war's nicht. Wenn du, wenn du allen Frauen da draußen eine Sache über Lust mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das?
Das wäre, dass das Verständnis da ist, dass die Vagina nicht unser Lustorgan ist, sondern die Klitoris ist unser Lustorgan. Und wir bilden manchmal das sehr nicht korrekte Pärchen, Penis und Vagina, das ist nicht korrekt gepaart. Ja? In einem Sinn, wenn man es überhaupt paaren möchte, dann ist das nicht das korrekte Pärchen, sondern das Pärchen ist Penis und Klitoris. Und ich glaube, das würde schon mal viel helfen in unseren Bildern über Sexualität, wenn wir verstehen, dass das Zielorgan, wenn man über Sexualität spricht, bei Frauen, abgesehen vom Gehirn, eben die Klitoris ist und nicht die Vagina. Die Vagina ist ein langweiliger Schlauch, anatomisch wirklich nicht beeindruckend. Und da passiert nicht viel in der Vagina.
Mhm. Gibt es praktische Tipps, die ein Mann zum Beispiel oder Menschen, die in einer Partnerschaft sind, mehr Wertschätzung für genau dieses Organ zu haben? Also es ist so, ich glaube, es ist für viele einfach sehr abstrakt und alles, das ist alles eine Suppe. So, aber ja. Ich glaube, es herrscht einfach super wenig Wissen.
Ja, also ein Tipp, so zum Beispiel neulich ist eine Freundin zu mir gekommen und die hat gesagt, sie hat jetzt eine neue Beziehung und hat ständig Harnwegsinfekte. Ja, also ständig hat sie durch diese neue Beziehung viel Sex und so, hat sie eben Harnwegsinfekte. Warum hat sie Harnwegsinfekte? Ich habe sie dann gefragt, wie lange macht ihr denn Penetration? Ja, Stunden. Ja, Stunden Penetration. Und ich weiß so, in dieser Verliebtheitsphase macht man alles Mögliche und so, aber dieser Fokus auf Penetration, den kann man vielleicht ein bisschen rausnehmen und sich überlegen, dass andere Praktiken als nur wirklich immer nur Penetration die ganze Zeit, dass die dazu führen, dass man auch mehr Lust, mehr Erregung, leichtere Orgasmen und so hat. Also mein Tipp wäre, weg von der Penetration, nichts gegen Penetration, ja, sondern aber die Zeit, die man penetriert, könnte vielleicht auch im Sinne des männlichen Menschen, weil die haben häufig das Problem zu verfrühte Ejakulation. Und wenn die nämlich penetrieren, dann kommt es halt zack zur Penetration und dann ist unter Umständen der Sex vorbei. Und das ist schade, besonders für die Frau, die nicht den Orgasmus hatte. Also nicht penetrative Sexualtechniken, mehr Konzentration auf den Körper, Care-Arbeit schön teilen, günstigen Kontext schaffen und dann auf die Vulva konzentrieren und später erst die Penetration. Später am Abend.
Also ich nehme mit, mehr Zeit für sich selber nehmen, herausfinden, was man mag. Dann kann man das nach außen kommunizieren. Dann noch das medizinische Wissen. Und wir alle hätten eine gute Zeit.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Trifft's.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für dieses mal wieder informative Gespräch. Ich würde sagen, wir sollten einfach mal aus diesem ganzen Thema ein bisschen mehr Druck rausnehmen, mehr Selbstfürsorge finden. Und ich glaube, dann sind wir alle ein Stück weiter. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie zu diesem Thema etwas beitragen möchten, uns irgendwie dran teilhaben lassen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an leben@bild.de und dann hoffe ich, dass Sie auch wieder zu einer weiteren Folge einschalten von Mein Leben und ich.